Radio 1 for Future.
Sie hören Radio 1 heute mit dem Radio Day for Future. Den ganzen Tag über beschäftigen wir uns mit den Protesten für besseren Klimaschutz. Jugendliche in der ganzen Welt gehen plötzlich auf die Straße, so scheint es, nachdem es die schwedische Schülerin Greta Thunberg im vergangenen August vor dem Regierungsgebäude in Stockholm vorgemacht hat. Zwei Fridays for Future Aktivisten, die das direkt hier vor der Haustür machen, die begrüße ich jetzt bei mir im Studio, und das sind nämlich Moritz Mosch und Simon Jüngling. Herzlich willkommen, ihr zwei.
Hallo, hallo. Schön, dass wir hier sein dürfen.
Ihr müsst mir erstmal schildern, wie alt seid ihr und auf welche Schule geht ihr? Ihr kommt hier aus Potsdam, richtig, Moritz?
Nee, ich bin aus Brandenburg an der Havel. Mhm. Das ist hier um die Ecke. Ja, ich bin 15 und gehe in die 9. Klasse und habe noch keine Probleme mit Prüfungen gehabt, als ich am Freitag auf Demos war. Aber manche Lehrer haben mich schon komisch angeguckt, als ich gesagt habe, ja, tschüss, ich bin jetzt weg und komme nicht zum Unterricht.
Bist du ein Hauch älter, kann das sein, Simon?
Ich bin ein Hauch älter, ja genau. Ich bin jetzt 18 geworden, habe jetzt gerade mein Abitur abgeschlossen. Und
kommst auch aus Brandenburg?
Ich komme aus Potsdam.
Ah, okay. Jetzt hat Greta Thunberg mal gesagt, bei ihr habe es sowas wie einen Aha-Moment gegeben, der sie aufgeweckt hätte. Und zwar der Moment, als sie Bilder von diesen Plastikteppichen in den Weltmeeren gesehen hat. Da hätte sie entschieden, ich muss handeln. Gab es so einen klassischen Initialzünder auch bei euch?
Also ich habe das eher schleichend realisiert, muss ich sagen. Ich habe seit mehreren Jahren mich schon für umweltpolitische Themen auch interessiert gehabt. Ich lese seit Jahren auch Zeitungen oder höre Radio. Und letztlich habe ich dann erst wirklich durch Greta Thunberg diesen letzten Schubser bekommen, mich tatsächlich dann auch dafür aktiv einzusetzen. Davor war es eher so ein Gefühl, ja, der Machtlosigkeit, der Einsamkeit. Und das ist das Schöne an Fridays for Future, dass man jetzt zusammenfindet und auch medial das mehr Aufmerksamkeit bekommt.
Moritz, wie war das bei dir? Seit wann bist du eigentlich dabei?
Ja, ich bin seit Februar, glaube ich, dabei. Also nicht aktiv, sondern da hat mich ein Freund zu einer Demo mitgenommen. Der meinte einfach, ja, ihr habt da schulfrei und da könnt ihr gern hingehen. Und dann bin ich da hingegangen und dort wurden mir total viele Fakten an den Kopf geworfen. Und ich habe erstmal angefangen, die für mich zu ordnen. Und habe dadurch begriffen, was das, in was für einer Scheiße wir hier stecken und wie gefährlich das wirklich für unsere Zukunft ist. Und dass das halt blöd ist, wenn wir jetzt nicht handeln, dann haben wir halt wirklich ein Problem in unserer Zukunft.
Moritz, apropos schulfrei, du hast schon erzählt, bei dir gab es bisher noch keine großen Schwierigkeiten. Simon, wenn du jetzt wirklich so Richtung Abi in 7-Meilen-Stiefeln unterwegs bist, was für Erfahrungen hast du jetzt gemacht? Also gab es da Probleme wegen Schulausfall? Gab es Probleme von Lehrerseite, von der Schulleitung?
Also ich persönlich hatte jetzt erstmal keine Probleme. Ich bin auch seit Anfang dieses Jahres dabei und letztlich habe ich das so geregelt, dass ich erstmal eine Petition gestartet hatte an die Schulleiterin tatsächlich, und dann konnte man das im Gespräch klären. Wir haben dann ein gemeinsames Formular erarbeitet, um sich eben für die weltweiten Aktionstage letztlich zu befreien. Jetzt nicht für jeden Freitag, aber das dann doch in begründeten Ausnahmefällen, dies genehmigt wird. Wie das jetzt gehandhabt wird, kann ich nicht sagen, aber persönlich hatte ich keine Probleme. Und ich möchte letztlich nochmal betonen, dass gerade viele Schüler und Schülerinnen das ja gerade eingehen wollen. Das heißt ja auch nicht ohne Grund Streik. Und das ist so relevant, diese Problematik, dass wir das in Kauf nehmen, diese Fehlstunden.
Nun seid ihr beide wirklich Teile einer Generation, die mit dem Smartphone aufgewachsen ist. Und euch wird von den Erwachsenen ja immer gerne unterstellt, eigentlich nur den ganzen Tag am Handy rumzudaddeln oder Selfies auf Instagram zu posten, solche Sachen zu machen. Wie schätzt ihr eigentlich die Rolle der neuen Medien ein, wenn es um Politik geht? Also dieses YouTube-Video von Rezo zum Beispiel, das hatte ja scheinbar einen enormen Wumms. Auch bei euch und euren Freunden?
Ja, gerade bei mir. Also viele Leute aus meiner Klasse interessieren sich nicht so stark aus für Politik und generell meinem Jahrgang, aber dieses Video hat halt das so angestoßen, dass man guckt, was machen die Volksparteien eigentlich, wofür kann ich mich einsetzen? Also bei mir, in meinem Jahrgang und in meinem Umfeld hat das eine enorme Wirkung.
Moritz Mosch und Simon Jüngling von Fridays for Future. Ihr bleibt noch ein bisschen und wir reden gleich gemeinsam weiter mit einem der Männer, die der YouTuber Rezo in seiner Abrechnung hart angeht. Und zwar diesmal kein CDU-Politiker, aber einer von der anderen großen klassischen Volkspartei, der SPD. Und zwar werden wir mit Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach sprechen, dem Mann, der den angekündigten Braunkohleausstieg hier in der Region maßgeblich mitgestalten wird. Und damit auch ein wesentliches Stück Klimapolitik. Ich bin gespannt. Für die sogenannte Kohlekommission war es ein historischer Durchbruch. Anderen ging der ausgehandelte Kohlekompromiss längst nicht weit genug. Fest steht, Deutschlands Ausstieg aus der CO2-intensiven Kohleverstromung ist so gut wie beschlossene Sache. 2038 soll der letzte Meiler vom Netz gehen. 7 Jahre früher als geplant. Für das Land Brandenburg bedeutet das ganz erhebliche Veränderungen. Und über die sprechen wir jetzt mit dem Wirtschaftsminister Brandenburgs, Jörg Steinbach von der SPD. Ich grüße Sie.
Schönen guten Tag.
Wie wird denn dieser Kohleausstieg bis 2038 in Brandenburg ungefähr aussehen? Also wo liegen die größten Probleme aus Ihrer Sicht?
Na, die größte Herausforderung ist eigentlich die Zeit jetzt bis 2023, weil 2023 dann ein Jahr nach dem Ausstieg aus der Kernenergie ist. Gleichzeitig Abschaltung von weiteren Kraftwerken im Kohlebereich geplant sind, insbesondere dann auch für die Zeit von 23 bis 30. Und in dieser Zeit muss die Versorgungssicherheit trotzdem gewährleistet sein. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung und die Voraussetzungen dafür, die müssen eigentlich bis 23 stehen.
Nun ist Brandenburg und ja hier speziell die Lausitz seit Jahrzehnten ganz, ganz eng mit der Kohle verwoben. Wie erleben Sie die Stimmung in der Bevölkerung, was gerade dieses frühere Ausstiegsdatum betrifft?
Ich erlebe eine ganz große Spaltung. Also ich würde vor allem auch eine Einleitung von Ihnen ein kleines bisschen, wie soll ich sagen, aus meiner Sicht zumindest verändern. Also ich sehe dieses Ergebnis nicht als einen riesigen Durchbruch oder wie Sie das vorhin genannt haben, sondern wir haben ja alle irgendwie Formulierungen gefunden, wo wir gesagt haben, also keiner ist über den Kompromiss glücklich, aber er ist auch nicht so schlecht, als dass man deshalb aus dem Fenster springt. Also das als einen historischen Durchbruch zu bezeichnen, da hätte ich selber, würde ich nicht dahinter stehen, sondern es ist ein Kompromiss, wo auch eine Kollegin von Ihnen gesagt hat, wenn beiden Seiten dieser Kompromiss richtig wehtut, dann ist es offensichtlich ein guter Kompromiss und mehr ist es an der Stelle nicht. Aber auf Ihre Frage konkret, ich erlebe durchaus eine Spaltung, die auch durchaus etwas generationsgebunden ist. Insbesondere die jüngeren Menschen, die mir begegnen, die erlebe ich genauso wie auch die Schülervertreter, die ich durch bei mir hatte, für die geht das alles viel zu langsam und viel zu zögerlich. Und auf der anderen Seite, gerade wie Sie es gesagt haben, in der Lausitz, wenn man 30, 40, 50 Jahre die Energiequelle für Brandenburg, auch für die Hauptstadt Berlin gewesen ist, zurzeit zumindest mal außerhalb der Klimapolitik eine funktionierende Industrie hat, dann wird einem schon die Frage gestellt, warum steigt ihr dort freiwillig aus? Warum macht ihr freiwillig uns hier kaputt? Wie sieht das aus, wenn in Polen weitergemacht wird? Wir sollen hier persönlich darunter leiden und in Polen wird dann der Ersatzstrom wieder mit Braunkohle hergestellt. Und man hat ganz, ganz schwer in diesem Spagat für beide Seiten befriedigende Antworten zu geben.
Aber nun gibt es doch diese Prognosen ernstzunehmender Wissenschaftler, die besagen, entweder die CO2-Emissionen sinken dramatisch bis 2030 oder die Welt wird nicht mehr zu retten sein. Sind solche Theorien in den Ohren der vom Kohleausstieg betroffenen Brandenburger dann einfach nur Quatsch?
Quatsch will ich an der Stelle nicht sagen, aber sie sind für Sie nicht nachvollziehbar, weil wenn Sie so wollen, und ich glaube, das werden die jungen Menschen auch zum Teil zugeben, es ist eben leider Gottes ein relativ einsamer deutscher Alleingang. Es fehlt eigentlich das Gefühl dafür, dass dieses ein europäisches Gesamtkonzept ist, wo alle am gleichen Strang ziehen, wo alle auch die gleichen Opfer dazu bringen. Und deshalb ist es so schwierig, das sozusagen zu vermitteln.
Herr Steinbach, wir schauen ja heute ganz ausführlich auf die Fridays for Future Proteste. Sie selbst sind Jahrgang 56, gebürtiger West-Berliner, aber ja doch deutlich zu jung, um bei den politischen Protesten der 68er dabei gewesen zu sein. Trotzdem, wie eng gehörte Protest zu Ihrer eigenen Jugend dazu?
Ach na, also ich habe noch Zeiten während meines Studiums 1975 erlebt, wo es ganz linke, sprich kommunistische Studierendenvereinigungen gab, wo es Studentenstreiks in den ersten Semestern gab, wo auch mal es drohte, dass man Semester komplett verloren gegangen ist, weil dann keine Prüfung oder ähnliches stattgefunden habe oder man das Pensum nicht mehr geschafft hat. Das sollte aber kein Maßstab sein. Ich glaube, dieser politische Diskurs, es ist eigentlich gut, dass der wieder intensiver stattfindet. Wir müssen viel mehr miteinander reden. Das war auch neulich, glaube ich, das Ergebnis des Nachmittages bei mir, um gegenseitig für die Positionen zu werben, den Horizont ein Stückchen weiter aufzumachen und vor allen Dingen, ich gehöre ja selber auch zu denjenigen, der zumindest drei Jungs hat, die sind zwar auch älter als die Schüler, aber die sind um die 30 herum und die natürlich den Vater auch fragen, was machst du da eigentlich, berücksichtigst du damit, dass wir Enkelkinder kriegen wollen, die auch noch auf diesem Planeten leben wollen und die hinterfragen diese politischen Entscheidungen schon ganz massiv, das geht bis in den privaten Bereich hinein. Und ich sage auch ganz ehrlich, das ist auch ein gutes Korrektiv für mich.
Genau, das wollen wir jetzt machen, miteinander reden, Herr Steinbach. Ich möchte Ihnen jetzt zwei Brandenburger Schüler vorstellen, die sich bei den Fridays for Future Protesten engagieren. Moritz Mosch und Simon Jüngling. Wie sehr leuchtet euch beiden ein, was der Wirtschaftsminister sagt? Eigentlich klingt das doch erstmal so, als wärt ihr eigentlich alle drei auf Linie, oder?
Nun, letztlich hören wir das leider schon sehr, sehr lange. Klima- und Umweltschutz ist letztlich kein neues Thema. Nun ist es aber so, dass durch die IPCC-Reports, die auch gerade aktuell rauskommen, der Sonderreport zu der 1,5 Grad Erwärmung, nun wirklich die Alarmglocken schlagen. Und wir müssen jetzt wirklich energisch diese Ziele angehen. Und für uns ist ein Kohleausstieg bis 2038 einfach zu spät, weil das die Wissenschaft sagt.
Was sagen Sie da? Das ist ja nun offenbar gerade aus der Perspektive junger Menschen eine geradezu existenzielle Forderung.
Also ich kann das erstmal vom Grundsätzlichen nachvollziehen. Also der Kollege Edenhofer, der ja auch die jungen Menschen sehr stark wissenschaftlich unterstützt, den habe ich selber noch an die TU Berlin berufen und ich würde seine wissenschaftliche Qualität in seiner Arbeit definitiv nicht in Zweifel ziehen, sondern es ist jemand, den ich persönlich sehr wertschätze. Und ich kann den jungen Leuten eigentlich nur recht geben. Das Drama ist eigentlich, dass wir wirklich relativ viele Maßnahmen in der Vergangenheit getroffen haben. Wenn man aber guckt, dann sind sie quasi wirkungslos geblieben, weil wir neue CO2-Produzenten in den Markt gebracht haben, ob das noch mehr Autos gewesen sind, ob das andere Verkehrsträger oder andere industrielle Quellen gewesen sind. Und de facto ist dieses quasi kompensiert worden und netto hat sich nichts geändert. Und diese Kritik, die die jungen Menschen dort äußern, die ist zu 100% berechtigt. Das kann ich 100%ig nachvollziehen.
Ja, was ganz interessant ist, dass Sie vorhin davon gesprochen haben, dass die Menschen in den Kohleabbauregionen, dass das für sie nicht wirklich verständlich ist. Jedoch glaube ich, dass es nicht verstanden worden ist von vielen Menschen, dass wenn wir den Punkt über die 1,5 Grad erreicht haben, dass dann das Leben vieler Menschen auf dem Planeten, also eigentlich aller Menschen auf dem Planeten, schlechter wird und unser Wohlstand in dem jetzigen Ausmaß nicht mehr zu halten ist. Und deshalb verstehe ich nicht, wie man dagegen steuern kann, obwohl klar ist, wir müssen was machen, ansonsten haben wir ein riesiges Problem.
Also ich glaube, Sie erleben nicht von mir, dass ich tatsächlich dagegen steuere, sondern mir geht es eigentlich wirklich darum, und das waren ja auch zum Teil Vorschläge, die ich selber noch in der berühmten Nachtsitzung der Kohlekommission gemacht habe, was das Kraftwerk Jenschwalde betrifft, durch innovative Techniken dafür zu sorgen, dass es so wenig CO2 emittiert, dass es quasi der geforderten Stilllegung entspricht. Also ich glaube, ich bin nicht derjenige, der diesen Prozess irgendwo bremst. Das Einzige, was ich an der Stelle mache, ist, ich muss auf der anderen Seite das Thema Versorgungssicherheit mit betrachten. Ich sage auch ganz ehrlich, dass es mich ärgert. Das geht jetzt nicht gegen Sie als die Schüler dieser Bewegung, sondern das geht auch gegen gewisse politische Richtung. Wenn auf der einen Seite Sie politisch unterstützt werden, was die Forderung für 2030 betrifft, und auf der anderen Seite wird aber auch jede Bürgerinitiative unterstützt, wenn der Ausbau an erneuerbaren Energien im eigenen Vorgarten stattfinden soll. Das ist für mich eine Schizophrenie, die für mich nicht akzeptabel ist. Da müssen wir anders an einem Strang ziehen. Was das betrifft mit den Menschen dort unten, machen wir uns bitte nichts vor. Wir haben eine politische Partei, die im Augenblick in den Wahlkampf geht, die dieses alles als komplette Hysterie erklärt, die den Menschen sagt, kommt zu uns. Wenn ihr zu uns kommt, dann könnt ihr auch noch 100 Jahre Braunkohle abbauen und verstromen. Und wir helfen euch sozusagen gegen diese Hysterie, die in Potsdam, die in Berlin oder in anderen Teilen Deutschlands an der Stelle herrscht. Und das ist einfach psychologisch extrem verlockend. Das holt diese Menschen ab Und da ist man mit diesen rationalen Argumenten, so wie Sie es gesagt haben, irgendwann ist der Punkt, wo die Umkehr nicht mehr geschafft wird, ist der vorbei. Diese rationalen Argumente sind ganz schwer dort anzubringen. Und mich würde es auch ausgesprochen reizen, auch mit den Schülern zusammen, tatsächlich auch mal eine Veranstaltung in Cottbus zu machen. Mhm. Ich sag mal, da, wo es wirklich wehtut in dieser Diskussion. Ich glaube, es wird auch ein bisschen Verständnis wecken, wie schwer die Diskussion in dieser gespaltenen Gesellschaft diesbezüglich ist.
Apropos politische Gegner, Simon, du hattest auch noch eine Frage an Steinbach.
Richtig, inwiefern wirkt sich denn die AfD letztlich auf ihre Klimapolitik auch aus und was versprechen sie den Menschen in der Lausitz?
Ich will jetzt nicht sagen, dass ich die AfD ignoriere, aber es kommt dem relativ nahe. Ich versuche mich davon überhaupt nicht beeinflussen zu lassen. Erstens habe ich selber einen wissenschaftlichen Hintergrund und insofern, wie gesagt, stelle ich ja auch die wissenschaftliche Theorie gar nicht in Frage. Mir geht es wirklich in meinem Handeln darum, Alternativen zu schaffen, die erstens für die Menschen dort unten persönlich, was ihre Familien betrifft, eine Perspektive ermöglicht. Zum Beispiel die Tatsache, dass durch bestimmte Dinge ich es geschafft habe, eine Ansiedlung von Airbus dort unten hinzuschaffen mit 100 neuen Arbeitsplätzen oder dem, was jetzt gerade im Bahnwerk in Cottbus passiert wird, ist mit 150 Arbeitsplätzen. Wir müssen diesen Menschen Alternativen bieten, dass sie merken, sie können in ihren Familien genauso mit einer gesicherten Existenz weiterleben, auch ohne die Braunkohle. Und ich muss von der anderen Seite, von der energiepolitischen Seite sehen, dass ich zum Beispiel durch das Forcieren von Wasserstofftechnologie, was wir in meinen Augen in ganz Deutschland viel zu lange verpennt haben, um es mal drastisch auszudrücken, dieses jetzt ganz forciert sozusagen hier in die Brandenburger Szene reinzubringen, diese Technologie ranzubringen, damit der Strom, der im Norden an den Windrädern erzeugt wird, nicht abgedreht wird und weggeschmissen wird, sondern dass er genutzt wird. Ich bin daran interessiert, die politischen Initiativen gegenüber dem Bund zu übernehmen, dass das, was dort an Wasserstoff dann gewonnen werden darf, auch in ganz anderen Wertschöpfungsketten genutzt werden kann, was im Augenblick noch über das Erneuerbare Energiegesetz durch das Verbot der Sektorkopplung finanziell und wirtschaftlich komplett bestraft wird. Da sehe ich meine Aufgabe, diese Hürden abzubauen und über diese faktische Politik schlussendlich praktische Umsetzung zu helfen für die Forderung, die Schüler und Schülerinnen haben.
Herr Steinbach, eine kurze Ja-Nein-Frage. Ist denn, mal abgesehen von den ganzen Hürden, die Sie angesprochen haben, der Kohleausstieg in Brandenburg theoretisch bis 2030 circa möglich?
Wenn wir nicht Dinge wie im Bereich Sektorkopplung, Wasserstoff und Netzausbau deutlich beschleunigen, nein. Wir werden ab 23, darum bin ich vorhin auch auf diese Zeit bis 23 gegangen, wenn wir in der Zeit hier nicht ganz heftig in die Netze und diese Dinge investieren, in diese Wasserstofftechnologie investieren, dann werden wir Versorgungslücken nicht nur in Brandenburg, sondern in der ganzen Bundesrepublik haben. Und das ist ehrlich gesagt meine viel größere Angst als die, dass wir 2030 nicht schaffen, dass, weil wir in all diesen Aktivitäten zu langsam sind, eventuell sogar der Pfad nochmal wieder in Frage gestellt wird, den wir gerade verabredet hatten. Und da würde ich den Schülern hundertprozentig recht geben, das wäre für uns alle gesellschaftlich eine Katastrophe.
Was tun Sie denn als Privatperson für den Klimaschutz?
Ich als Privatperson,
ja.
Indem ich eine ganze Reihe von Aktionen für meine private Doppelhaushälfte gemacht habe im Bereich der Energieeffizienz, indem ich dort sozusagen den Energieverbrauch nachweislich heftig an der Stelle für uns und für mein eigenes Portemonnaie oder das Portemonnaie der Familie gebremst hat. Wir sind dabei, mit unseren Ministerien zu verhandeln, unsere Dienstwagen umzustellen, weg von den Dieseln, auch wenn die im Augenblick in der Anschaffung mehr kosten. Das müssen ganz praktische Beispiele sein, damit wir glaubwürdig bleiben, dass wir diese Dinge auch selber machen.
Genau, eine letzte Frage. Unterstützen Sie die Ausrufung des Klimanotstandes in Brandenburg, also im Land, wie sie von Benjamin Raschke, dem Spitzenkandidat der Grünen für die Landtagswahl, gefordert wurde?
Sie kriegen eine ganz ehrliche Antwort von mir. Ich lasse mir im Augenblick zuarbeiten, was eigentlich die Ausrufung dieses Klimanotstands in der anschließend zu praktizierenden Politik oder Handlungsweise eigentlich bedeutet. Für mich ist es im Augenblick ein Schlagwort. Ich warte im Augenblick auf die Zuarbeit auf meinem Hause, was das eigentlich rechtlich bedeutet. Und wenn ich die habe, dann können wir gerne noch mal telefonieren und dann gebe ich Ihnen auch eine klare Antwort. Ich bin im Augenblick noch nicht fit, was eigentlich dieses Instrument in der praktischen Umsetzung im politischen und im gesellschaftlichen Leben morgen bedeutet.
Vielen Dank, Jörg Steinbach, für diese ehrlichen Worte. Der Brandenburger Wirtschaftsminister ist von der SPD. Und vielleicht gibt dieses Gespräch ja tatsächlich den Anstoß für noch weitere Diskussionen und vielleicht ja auch, wie von Ihnen vorgeschlagen, in der Region Cottbus. Herr Steinbach, ganz herzlichen Dank.
Danke auch und wünsche allen schöne Pfingsten.
Tschüssi.
Vielen Dank. Tschüss.
Nach wie vor bei mir im Studio die Potsdamer bzw. Brandenburger Schüler und Klimaaktivisten Moritz Mosch und Simon Jüngling. Wir haben gerade mit Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach darüber gesprochen, wie der Kohleausstieg in Brandenburg laufen soll, laufen könnte. Wie überzeugend fandet ihr das? Und ja, wie haltet ihr jetzt eigentlich generell mit Parteipolitik?
Letztlich, wir waren sehr zufrieden, dass wir auch eingeladen worden sind zum privaten Gespräch mit dem Wirtschaftsminister und auch das Gespräch gerade eben. Es zeigt sich schon, dass auf uns zugegangen wird, dass uns zugehört wird. Letztlich befürchte ich aber trotzdem, dass es immer noch viel um Worte geht, dass es letztlich auch jetzt gerade vor den Landtagswahlen nicht wirklich gehandelt wird und dass es so ein akutes Thema, aber leider auch schon so ein altes in einer gewissen Weise und auch, dass gerade die großen Volksparteien massiv an Wählern verlieren, liegt unter anderem auch daran, dass eben Dinge wie die CO2-Steuer, wirkliche Maßnahmen, der konkrete Kohleausstieg zu weit verzögert wurden.
Ich finde sehr interessant bei der Fridays for Future Generation, dass das ja im Grunde Proteste sind, die sich sehr gegen die Elterngeneration richten. Also eigentlich müsstet ihr doch total sauer sein auf Leute wie eure Eltern, aber die sind wahrscheinlich stolz auf euch, oder Moritz, wie ist das?
Ich bin gar nicht so sauer auf meine Eltern, was das Thema angeht, denn wir haben relativ viel. Also wir haben Ökostromanbieter und wir fahren auch ein sehr klimafreundliches Auto, also so ein Hybridauto. Und wir achten generell darauf, dass wir klimafreundlich heizen. Also wir heizen wenig und auch gut. Ja, genau.
Und nochmal zum Stichwort Parteipolitik. Könntet ihr euch für euch vorstellen, mal einer Partei beizutreten? Das gilt als nicht besonders cool in euren Kreisen, oder?
Einer Partei jetzt direkt beizutreten nicht, da ich meine Meinung viel ändere, aber so einer Jugendorganisation schon. Also da sind viele Freunde von mir und ich aktiv.
Ich glaube, auch langfristig ist es letztlich nur konsequent, auch in der Parteipolitik, sich zu beteiligen, aber gerade spielt das jetzt noch nicht die große Rolle, sondern man fokussiert sich wirklich auf die Bewegung.
Selten ist ja eine Initiative so schnell so groß geworden wie die Fridays for Future Bewegung. Man muss sich das nochmal überlegen. Also los ging es ja wirklich im vergangenen August und inzwischen sind es mehrere Millionen weltweit, die jeden Freitag für eine bessere Klimapolitik auf die Straße gehen. Wie denkt ihr, geht das weiter? Also wenn sich in der Politik jetzt möglicherweise nicht genug ändert, steigen dann die Leute eher aus oder werden die Proteste größer?
Ich glaube, letztlich haben wir so ein bisschen so einen Schneeball-Effekt erlebt. Die Proteste fingen ja Ende 2018 an und sind seitdessen eigentlich nur mehr Menschen geworden. Jetzt kommt natürlich erstmal das Sommerloch in einer gewissen Weise. Das ist klar, dass viele Leute auch verreist sind, hoffentlich nicht mit dem Flugzeug. Aber es wird auf jeden Fall weitergehen, bei uns in Potsdam gerade auch, wie auch im Land Brandenburg ganz allgemein. Wir werden uns auch nochmal von Fridays for Future zusammensetzen aus ganz Brandenburg, um eben zu diskutieren, wie man noch möglichst die Landtagswahl beeinflussen kann am 1. September.
Da gibt es auch einen ganz konkreten Termin hier für die Region, einen Termin im Juni noch, oder?
Genau. Wir haben jetzt noch einige Veranstaltungen vor den Sommerferien. Einmal am 16. Juni, das ist die Bündnisdemo hier in Potsdam von Potsdam for Future. Und auch am Dienstag, dem 18. Juni, laden wir um 19 Uhr in das Potsdam Museum ein, von Fridays for Future und Extinction Rebellion Potsdam organisiert. Ein Vortragsabend mit Dr. Gregor Hagedorn vom Museum für Naturkunde Berlin und Professor Dr. Birgit Schneider von der Uni Potsdam.
Fridays for Brandenburgs Future. Simon Jüngling und Moritz Mosch waren meine Gäste hier am Radio 1 Radio Day for Future. Schön, dass ihr da wart. Toi, toi, toi.
Ja, herzlichen Dank.
Vielen Dank. Ciao.